Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Frank Hoffmann, dem Kiezpastor mit der mobilen Kirche, der auch schon ab und an mal Gottesdienste gefeiert hat in untypischen Gotteshäusern, sag ich mal, oder gar keinen Gotteshäusern, in Stripclubs zum Beispiel. Hallo, lieber Frank.
Hallo, Wiebke.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, mobile Kiezkirche, das ist ja richtig, ne? Du verbreitest den christlichen Glauben hier auf St. Pauli an eher ungewöhnlichen Orten. Warum ist deine Kiezkirche mobil?
Ja, das hat sich eigentlich aus der Geschichte dieser Arbeit ergeben. Ich habe angefangen, mit den Leuten über den Glauben zu sprechen auf der Straße. Und eigentlich hat das auch eine Vorgeschichte. Ich habe mit Obdachlosen gearbeitet, mit Junkies. Und da ergab sich das ja, dass man auf der Straße unterwegs ist, einige Jahre auch. Und dann kam man auch über den Kiez. Und dann gab es auch diese Gespräche über den Glauben auf dem Kiez oder auch Begleitung von Obdachlosen. Also da kam zum ersten Mal, das war in den Jahren 2005 bis 2010 ungefähr, da kam der Kiez überhaupt in meinen Fokus. Dass ich dachte, da gibt es ja auch Menschen. Mhm. Ja, und Glaube hat ja auch damit zu tun, also der Glaube an Christus, der wird ja den Menschen vermittelt, egal wer, wo, wie, was. Und irgendwann dachte ich, hier wird es ja auch interessant. Hier gibt es Räume, hier gibt es Leute und da kann man sich begegnen. Und da begann es, dass ich mit Türstehern über den Glauben gesprochen habe und die ganz offen waren und mir aber auch Dinge...
Du bist dann einfach hingegangen oder wie?
Genau, einfach hier, ich mache eine christliche Arbeit mit dem Pastor und dann erzählt das, ja, wie ist das mit dem Glauben? Und wenn die Leute nicht reden wollen, dann lasse ich sie auch in Ruhe. Oder wenn die Leute sagen, das Thema interessiert mich nicht, dann habe ich sie auch in Ruhe gelassen oder habe mich so mit ihnen unterhalten. Und dann gab es aber auch Erlebnisse, dass jemand sagte, eine Stunde bevor ich dir begegnet bin, habe ich gebetet, Gott, hol mich raus aus dieser schwierigen Situation. Das war jemand, der in einer, sagen wir mal, prekären Konstellation war bezüglich seiner Arbeit. Und da habe ich gemerkt, da ist irgendwie eine Resonanz in dem, was ich tue. Das heißt, wenn nicht die Leute sagen, ich brauche das irgendwie oder das spricht mich an, dann mache ich das auch nicht. Dann brauche ich das auch nicht zu tun, auf dem Kiez oder sonst wo. Und er sagte, ich habe eigentlich gebetet um Hilfe. Und eine Stunde später kommst du. Und das hat er mir gesagt. Und das sind eigentlich immer die Signale, die mir wichtig sind, dass ich auch mit dem, was ich so denke, auf dem richtigen Weg bin. Und dann kam es so, dass ich ihm auch wirklich helfen konnte, in einer sehr vertrackten Situation.
Kann ich fragen, was für eine vertrackte Situation, ohne dass du diese Person preisgibst?
Ja, er hatte er hat durch Arbeit Schulden bekommen. Mhm. Also das ist so eine Art Versklavung, wenn ich das mal so sagen kann.
Versklavung?
Ja, okay, so nenne ich das. Aber vielleicht musst du das auch rausschneiden. Also ich sehe das so. Wenn du für jemanden arbeitest, der deine Arbeitszeit da fängt das schon an, wirklich schwierig zu werden, weil es so konkret ist. Ja, wenn du jetzt durch die Arbeit Kosten hast, anstelle, dass du Arbeit bekommst. Stell dir mal vor, dein Chef sagt, ich versichere dich, aber du musst mir das zurückzahlen. Und wenn du dann genug hast, ja, wenn genug Kunden da sind, dann kannst du das zurückzahlen und auch Geld verdienen. Wenn nicht genug Kunden da sind, hast du Schulden durch die Arbeit. Und das ist für mich dann schon so ein bisschen prekär.
Und konntest du dem helfen?
Ja, es war wirklich so, also erstens, er sprang auf den Glauben an, weil da schon Glauben war. Ja, weil er schon Background hatte und so weiter. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich die Leute nicht irgendwie zu irgendwas hinprügele. Ne? So, und dann habe ich ihm mit christlichen Freunden geholfen. Ich habe dann gefragt, können wir ihn nicht irgendwie rauskaufen aus der Situation? Er hatte nämlich durch Arbeit Schulden. Und hat wirklich auch geweint. Ja, das war fürchterlich, die Situation. Und dann habe ich de facto gesammelt unter christlichen Freunden für ihn und konnte ihn dann bei seinem Chef freikaufen.
Ach je.
So, das war schon eine ganz konkrete
Geschichte. Das Geld gibt man aber auch ungern aus der Hand, ne? An so einen fast schon ja kriminellen Chef.
Ja, also, ja, nur...
Arbeitsrechtlich hört sich das irgendwie ganz skurril an.
Und das war halt im Kontext dieser Arbeit, dass jemand eine Not hatte. Also es war halt einfach so. Ich sehe das dann eigentlich neutral und dann war ich dann wirklich auch der Übergabebringer. Ja, ich habe dann dieses Geld ausgehändigt und dann war der Mann frei. Mhm. Konnte auch woanders arbeiten.
Und diese Obdachlosen... Arbeit, die du gemacht hast, was war das genau? Warst du da so als Streetworker unterwegs? Oder wie?
Ja, so ein bisschen hat sich das so entwickelt. Ich hatte auch dann mit Leuten über den... Ich erlebe solche Dinge, die im Prinzip ganz interessant sind. Ich sehe jemanden auf der Straße betteln und spreche mit ihm. Ja, und spreche auch über den Glauben. Und dann war es einer, der sagte, ein Pole, der sagte... Ich kenne das alles schon. Dann dachte ich, aha, er ist ja, da ist was bei ihm, ja. Und er sagte ja, und dann machte er auf. Er hat irgendwann einen großen Fehler gemacht, irgendwas Moralisches, und dann haben seine Leute ihn so ein Stück im Stich gelassen. Das war dann ein Jahrzehnt her oder mehr. Und seitdem ist er immer tiefer reingerutscht in letztendlich Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Und so tief, dass er einfach nur noch ein Häufchen Elend war. Das Nervensystem war so betroffen, dass er fast immer zitterte. Er ging auch gar nicht mehr. Also nicht wegen Trunkenheit oder so. Er konnte gar nicht mehr gerade gehen, weil wahrscheinlich das Nervensystem nicht mehr steuerbar war bei ihm. Und dann hat er im Prinzip seine Verbindung mit Christus, das ist ja das Zentrum überhaupt des Glaubens, ne, seit 2000 Jahren, wieder erneuert, hat gebetet, und da fiel diese Last erstmal so von seinen Schultern, von dem, was er da auch 10 Jahre gemacht hat. Ja, er hat ja richtig versumpft, ja, und hat eigentlich sich auch durch extreme, exzessive Alkohol- und Drogenkonsume oder durch Konsum singular, hat er sich quasi zugrunde gerichtet. Und dann hat er eigentlich gedacht, dass Gott ihn verlassen hat durch das, was er alles getan hat. Und das war aber nicht so. Und er hat gemerkt, also auch durch die Begegnung, dass er eigentlich noch geliebt ist. In dem, trotz dessen, was er tat. Ja. Und dann durfte ich ihn einige Jahre noch begleiten. Ich habe ihn dann in Familien untergebracht, aus der Obdachlosigkeit ein bisschen rausgeholt. Und dann ging er so seinen Weg. Das war eine sehr schöne Ein schönes Erlebnis, eigentlich im Prinzip so die Zeit vor der expliziten Reeperbahn-Arbeit. Aber für mich ist das alles ein Prozess und gehört auch zusammen.
Aber das hast du jetzt nicht als Angestellter irgendwo gemacht oder so?
Ja, ich war Vikar in einer Freikirche. Da ist übrigens auch meine Gotteserlebnisse waren fernab jeglicher Kirche. Die kamen aus heiterem
Himmel. Deine Gotteserlebnisse, aber die waren ja viel früher, da reden wir gleich noch drüber. Aber also du warst schon bei einer Freikirche, also beruflich tätig und hast das im Rahmen dieser Tätigkeit gemacht, dass du halt rausgegangen bist und dich um Obdachlose gekümmert hast.
Genau, eine Zeit lang habe ich meinen Glauben gelebt in einer Freikirche, da habe ich auch diesen letzten Zündfunken bekommen. Das war bei Koffermann, der war ursprünglich mal lutherischer Pfarrer in der Petrikirche und hat dann sowas Erweckliches erlebt in den 80ern. Da gingen irgendwie 1500 Leute zum Gottesdienst. Die kamen von irgendwo her. Und ich habe auch mal eine Zeitzeugin gesprochen, die sagte, ich wusste gar nicht, ich musste irgendwie zu diesen Gottesdiensten hin. Und das war ja gar nicht meine Zeit. Ich war da noch in Düsseldorf, habe Abi gemacht. Und dieser Koffermann hat später eine Freikirche gegründet und in der habe ich mein Anfangsglauben so gelebt und bin dann auch, und die Leute haben erkannt, dass bei diesem Hoffmann eine Berufung da ist, habe da bei ihm Theologie gemacht und bei ihm war ich Vikar und im Rahmen dieser Arbeit habe ich dann die Leute aufgesammelt
und den Kiez kennengelernt. Aber wieso ist diese Kirche mobil? Wieso hast du nicht einen festen Ort, wo du hingehst?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich war auch zeitlang angestellt in einer Freikirche und kenne letzten Endes die meisten Kirchensysteme, auch von innen, die Volkskirchen, verschiedene Freikirchen. Und das hat sich eigentlich bei mir ergeben, dass letzten Endes diese Arbeit, die ich irgendwie Step by Step begonnen hatte, sich vor Ort ereignet hat, nämlich dort, wo die Leute sind. Und die Leute mögen auch nicht gerne irgendwo hineingezogen werden, wo sie nicht wissen, was erwartet sie. Und auch eine gewisse Kultur, ein gewisses Verhalten.
Wollen die mit Kirche eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, sondern einfach nur mit Glauben?
Richtig. Viele Leute wollen mit Systemen nichts mehr zu tun haben. Das ist für sie der Begriff Institution. Ja, die sagen mir oft, mit Institution habe ich nichts zu tun. Dann sagt einer, ja, ich zum Beispiel, wenn ich über die Autobahn fahre, gehe immer in so eine Kapelle und habe meinen Glauben und so weiter. Also die Leute möchten nicht gefangen werden von Systemen. Mhm. Nicht vereinnahmt werden. Und das habe ich auch gemerkt, dass eigentlich das funktioniert, wenn die Leute mich kennenlernen, mir vertrauen und auch merken, ich bin ja konkret, ich lasse sie aber auch in Ruhe. Wenn sie merken, dass ich zum Beispiel, dass sie nicht das tun, was ich mir wünsche in dem Sinne, nämlich glauben, wie ich das denke, und ich bin dennoch da. Das ist so das Geheimnis dieser Arbeit. Und ich bin ja als Person mobil. Das heißt, dass die Leute dann sich wohler fühlen, A, in ihrer eigenen Umgebung, B, haben sie nicht so eine ganze Crowd um sich herum, die jetzt irgendwie auch anders sozialisiert ist, indem man gewisse Taktung hat. Man macht das am Morgen, man macht das am Abend, man trifft sich hier, man trifft sich da. Und es hat sich so entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass diese Systeme, in denen ich mich bewege, das braucht man ja gar nicht zu bewerten, ja, ob gut oder schlecht. Manchmal sind ja Systeme eine Heimat und was Gutes, manchmal auch ein bisschen eng, ja. Und wenn ich mit den Leuten bin, dann machen sie auf und freuen sich eigentlich, dass sie besucht werden, mhm, dort, wo sie sind. Das fing auch an, dann explizit in Susis Showbar, dass ich irgendwann gesagt habe, ich setze mich da auch mit rein an die Bar, ja. Nicht wegen der Frauen, aber ich bin auch mit in diesem Laden. Und da fing das
an. Also du warst da privat?
Ja, ich war da halb in Susi privat. Schober. Ich habe diese Gottesdienste begonnen, ja, und bin dann ja wieder weg.
Genau, also ja, das haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Richtig, also wo genau, du überall Gottesdienst, wo du mobil bist, weil du bist ja nicht nur auf der Straße unterwegs, richtig, genau, sondern du feierst auch Gottesdienste in für den Glauben sehr untypischen Orten, richtig, aber für St. Pauli gar nicht untypische Orte, richtig, nämlich die Orte, die St. Pauli auch ein Stück weit ausmachen. Ne? Ja. Unter anderem in Susi Schober, richtig, oder nur in Susi Schober oder auch woanders.
Nein, es gab verschiedene Orte. Wir waren auch schon im Kaiserkeller, wir waren in verschiedenen Läden. Wir sind jetzt auch im Grizzlies, das ist eine Sportskneipe direkt auf der Reeperbahn. Aber Susi Schober ist letzten Endes der Ort, an dem wir oder ich in erster Linie als der Fragende willkommen geheißen worden waren. Und die haben von Anfang an, also die Betreiber von Susi Schober haben von Anfang an den Laden geöffnet. Und das bedeutet Energie. Da muss jemand den aufschließen, sonntags, wo wir eigentlich frei haben. Und das ist ja auch ein Vertrauen in mich und in die Leute, die mit mir kommen. Und ja, das hat sich so ergeben auf Zuruf.
Also hast du die gefragt, können ja, wir hier nicht mal einen Gottesdienst machen? Oder haben die ja, dich gefragt, willst ja, du das nicht mal hier machen?
War so, ich habe mit dem Türsteher damals philosophiert. Auch eine Ikone hier, ich will nicht Namen nennen, über den Glauben philosophiert. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ja sag mal, ihr habt doch auch frei sonntags, denke ich mal. Ne? Und dann sagt er, ja. Und dann meinte ich, ja, dann will ich bei euch auch mal rein. Ja? Und dann sagte er, musst du den Chef sprechen, da habe ich nichts zu berichten. Und das war dann auch kurios, denn ich kann mich grob erinnern, eines Abends radelte dann auch der Chef dazu mit einem Klapprad und kam gerade zum Dienst. Und dann, ja, ach ja, das ist der Chef. Und dann, ja, ich möchte gerne bei euch Gottesdienst feiern. Und dann stutzte er kurz und sagte, aha, ah, dann müssen wir ja auch sauber machen vorher, ne? Okay. So, und dann war die Idee geboren und dann traf man sich hin und wieder, sprach miteinander und ein Jahr später hatte ich meinen ersten Gottesdienst dort. Ja. Einfach so als Idee.
Ich war da ja noch nie bei, aber ja, ich habe gelesen, dass es beim Gottesdienst irgendwie zwischendurch auch eine Strip-Einlage gab und da irgendwelche Tänzerinnen waren und dass Alkohol getrunken wurde während des Gottesdienstes. Ist das kompatibel mit dem Glauben? Ist das, also für mich, ich bin nicht in der Kirche und nicht gläubig, aber für mich hört sich das so ein bisschen sündig an.
Ja, also eine Strip-Einlage gab es in der Tat nie.
Nee? Nein, okay, nein, das wurde einfach erfunden, ja?
Ja, da hat vielleicht jemand etwas...
hat sich das jemand gewünscht?
Ehrgeiz in eine Bemerkung gebracht? Nein. Es war so, also das würde ich nicht tun, denn das gehört meiner Meinung nach auch nicht in einen Gottesdienst. Das sind ja ganz andere Reizpunkte.
Ja, schon.
Die nicht, also meiner Meinung nach nicht in einen Gottesdienst gehören. Was wir aber gemacht haben, ist, dass der Chef, der jetzige Chef, der Christian Schnell, der das übernommen hat, und ursprünglich waren das Heinz und Susi Ritsch. Ja, die haben mir damals die Tür aufgemacht. Da bin ich auch sehr dankbar und liebe Grüße und von hier aus, denn da, das sind auch aus meiner Sicht Freundschaften. Da ist so ein Vertrauen. Und Christian sagte, ja, ein bisschen Show wollen wir dann vielleicht auch mal machen. Dann kommt eine meiner Tänzerinnen mit einem Lichtflügel, aber die war geschlossen gekleidet. Ja, die hatte eine Leggings an und ein Top, was geschlossen war. Also insofern gab es ein, sagen wir mal, ein Show-Element, was aber nicht in die Richtung ging. Ja,
also sie hat getanzt einfach.
Sie hat getanzt und so, ne? So. Und das ist dann teilweise eben missinterpretiert worden. Also das würde ich, da gibt es Grenzen, wo ich sage nein, aber bis dahin können wir ja schon gehen, weil es ja auch eine Kooperation ist und die Leute sagen, hey, ein Gottesdienst ist, jetzt haben wir nicht mehr diese Art von Show-Einlagen, aber wir, Gottesdienst ist für mich auch eine Feier, ja. Wir haben ja auch Gospelmusik und diese Gospelmusik hat ja auch traditionell dieses Feierelement, ja, dass man sich auch freut.
Aber Alkohol ist erlaubt.
Alkohol ist erlaubt und
ist keine Sünde.
Nein, Alkohol ist sowieso keine Sünde, es sei denn, man richtet sich durch Saufen zugrunde. Also diese Begriffe Sünde und Nicht-Sünde, die sind ja auch, sagen wir mal, schwierig zu definieren. Also einem Christen ist es nicht verboten, Alkohol zu trinken. Und da jetzt diese Bar, von Anfang an war das ja, sollen wir denn aufmachen? Und da dachte ich, ja, da habe ich kein großes Problem mit. Ja.
Aber es ist ja also das erste Mal, dass ich das höre, dass man während des Gottesdienstes Alkohol trinkt, außer vielleicht da vorne, so aus dem Kelch.
Ja, richtig. Ja, ja.
Also das ist aber im christlichen Glauben okay, ja? Oder für dich einfach okay? Machst du da auch, sagst du auch, ja, es muss nicht alles so starr sein, oder?
Ja, das Wichtige ist ja auch, wo kann man Entscheidungen treffen und sagt, das ist in Ordnung. Wenn die Leute, es gibt ja viele Leute, die schnuppern in die Gottesdienste rein und die hören die Predigt und die kriegen diese Atmosphäre mit und denken, ich fühle mich wohl. Wenn die dann da ein Glas Wein trinken oder ein Glas Bier, finde ich das nicht problematisch. Diese Frage ist ja auch schwierig zu definieren. Ja, also letzten Endes gibt es Leute, die da eine absolute Grenze setzen. Und wenn jetzt die Leute da eskalieren würden, würde ich sagen, das machen wir zu, diese Schublade. Ja, dann ist das auch zu Ende. Und das ist nie passiert. Mhm. Also insofern ist das eine Bar und die Leute können dann auch natürlich zu Gottesdienstpreisen was verkaufen. Die sind dann ganz moderat, ja, nicht showmäßig. Und das nehmen wir mit rein. Ansonsten ist das ein ganz normaler Gottesdienst.
Ja, also die unterscheiden sich jetzt nicht grundlegend von Gottesdiensten in der Kirche, in so einem Etablissement, sag ich mal.
Ja, der Raum ist anders. Und wir haben natürlich, also das jetzt geht es natürlich in Struktur, wir haben jetzt keine große Liturgie, wir beten das Vaterunser, wir haben auch das apostolische Glaubensbekenntnis oft. Was für mich eigentlich auch wichtig ist, dass ich dann den Leuten sage, das ist eigentlich die Struktur des Glaubens, ja, in allen Kirchen. Und das ist auch so dieses, ich bewege mich eigentlich in einem Bereich, den die Leute kennen, ja. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich mache nicht irgendetwas Komisches. Das muss eigentlich auch theologisch sauber sein. Und letzten Endes, wie du auch schon sagtest, die Leute teilweise haben eine riesige Distanz. Das ging mir ja ebenso als Jugendlicher und junger Mann. Kein Bock auf Kirche, kein Bock auf die Inhalte, kein Interesse an den Inhalten und auch teilweise kein Bild mehr davon, was das überhaupt ist. Ja? Die Leute haben ein Bild vom christlichen Glauben, ja, ich tue gute Werke oder sowas. Aber das ist absolut ja nicht der Kern des Glaubens. Ja? Der Kern des Christi Tod und Auferstehung, die Überwindung des Todes und die Überwindung unserer Endlichkeit. Und was Sünde angeht, es geht eigentlich vom Glauben her nicht um Tatsünden, weil wir sind, also von der Theologie sind wir alle Sünder. Ja? In der einen oder anderen Form sind wir nicht heilig. Ja? Entweder machen wir jemanden fertig oder wir nutzen jemanden aus oder wir belügen jemanden, aus welcher Not auch immer. Also jeder Mensch hat das an sich und Christus hat das überwunden. Das ist der Kern der ganzen Sache. Und darum geht es auch und nicht, was tust du, verändere das und so weiter, dieses sich verändern.
Also du belehrst nicht permanent.
Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Hast du viel zu tun wahrscheinlich.
Ja, und das wird ja anstrengend. Das mag ich nicht. Wenn jemand, also was ich erlebe, ist, dass man merkt, dass Leute, manche Dinge sind nicht ganz, also bei mir ja auch, ja, und die Leute kommen dann irgendwann mal selber drauf. Und dann sagen sie, ja, das war so und so. Und das ist mir eigentlich das Liebste, ja, dass jemand sagt, ja, das war ja von mir nicht in Ordnung, da habe ich ja jemanden richtig belogen. Und das kommt dann aber als Selbsterkenntnis. Ich mag es nicht, und das ist ja auch geschichtlich, weiß man ja, dass Leute sich gegenseitig so sehr kontrollieren, dass man dann dem anderen ständig berichten muss, was man tut. Und das gibt auch eine gewisse, sagen wir mal, ein gewisses Gefälle im Miteinander, was die Leute auch heute nicht vertragen. Die vertragen nicht den Lehrmeister, der ihnen dann sagt, wie sie zu leben haben. So, und das ist eigentlich auch ein Kennzeichen.
Außerdem ist es immer schwer, das zu beurteilen, ne? Wie jemand lebt und richtig, was er erlebt richtig, hat und warum ja. er Dinge tut, richtig, wie er sie tut. Ja, klar. Was für Leute sind das, die dann da zu deinen Gottesdiensten kommen?
Ja, teilweise sind es Leute aus dem Kiez-Umfeld, aus dem künstlerischen Umfeld mittlerweile, aus dem Journalismus, aus der Mode. Dann sind es auch Leute, schon auch Türsteher und Leute aus dem Rotlichtumfeld, die kommen. Also es ist letzten Endes, es sind ja jetzt 10 Jahre, fast 10 Jahre, in denen diese Gottesdienste in Susis Showbar geschehen. Und da gibt es jetzt eine Summe an Menschen, die interessiert sind. Und die sind eigentlich quer durch alle Berufe.
Mhm. Ja. Gibt es denn viele gläubige Menschen auf dem Kiez? Kann man das überhaupt sagen?
Ja,
so im Vergleich zu anderen Stadtteilen?
Ja. Nee. Ja, das ist komplex. Ich kann natürlich jetzt keine Statistiken erstellen.
Nee, aber von deinem Gefühl her so. Ich meine, du warst schon viel unterwegs, hast auch schon viel woanders. Ja, also hast du das Gefühl, dass die Menschen hier offen sind für den Glauben oder eher doch skeptischer? Oder ist es genauso wie überall sonst?
Es gibt zwei Komponenten. Diese Frage ist interessant. A, sind die Leute in einer gewissen Art klarer? Es ist ja geklärt, wer sie sind. Bürgerliche haben teilweise vielleicht ein bisschen mehr zu verstecken als die Leute, die hier arbeiten. Denn es ist ja klar, wofür sie stehen, wer sie sind. Das heißt, an der Stelle sind sie auch sehr, sehr offen. Ja, sie können sich alles anhören, sie hören ja so viel und das ist ja ein riesen Melting Pot. Ja? Da kommen ja Leute von aller Welt, auch Touristen und so weiter. Und dann, gibt es da eine gewisse kommunikative Offenheit, weil ja sowieso ständig kommuniziert wird. Komm du hier rein und da rein oder und so weiter und auf der Straße findet ja auch Kommunikation statt. Ne? Und dann habe ich aber während dieser Arbeit erlebt, da kommt auf einmal eine Tänzerin aus der Tür, muss frische Luft schnappen, spreche mit ihr kurz, sagt sie, ah ja, ich bin ja das schwarze Schaf in der Familie. Ja, das heißt, sie kam aus einem christlichen Hintergrund, ja, und wird dann natürlich, ja, ihre Familie sieht das nicht so gern. Und diese Dinge kommen dann raus, wo ich denke, hey, viele haben doch auch Hintergründe und einen Glauben, der da ist, der dann vielleicht auch sich verschämt versteckt, ja, weil man ja eine Rolle spielt, die vielleicht in der Familie enttäuschend ist. Auch selbst in der Schmuckstraße unter den Transvestiten habe ich das erlebt, dass die Leute sagen, ja, ich komme aus christlichem Hintergrund. Und teilweise werden sie dann auch rausgeschmissen wegen ihres Lebens. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon viel Glauben erlebt. Ja, die Leute trauen sich dann, weil es eben was Zwischenmenschliches ist und ein Vier-Augen-Gespräch und nicht irgendetwas in einer Gruppe. Und dann erzählen die Leute doch, oder jemand sagte, eine Frau, die im Rotlicht arbeitet, sagte, ja, ich habe irgendwann mal von einem Pfarrer so ein kleines Amulett geschenkt bekommen mit einem Bibelspruch drauf. ich habe das verloren. Ja, und das ist mir so wichtig, weil es mich an meine Konfirmation erinnert. Und das ist alles so wertvoll. Ja? Mhm. Und dann habe ich da auch wieder irgendwie gedacht, okay, sie braucht irgendwie so ein, das ist ja so wert. Dann habe ich bei einem Juwelier nachgefragt, was kostet denn so ein geprägtes Dings da, ne? So ein Amulett, mhm. so ein, wie nennt man das? Ja, so ein Kettchen mit Anhänger. Und dann hat sie das günstiger prägen lassen für den Zweck. Mhm. Und das habe ich dann. Aber das sind jetzt die Geschichten, die jetzt eben während des Gespräches kommen. Und dann habe ich das ihr schenken können. Sie war total glücklich, weil das sie mit ihrer Konfirmationszeit verbunden hat. Mhm. Und das wieder zurück zu deiner Frage. Ja, es ist eigentlich doch viel Glauben sichtbar durch die Gespräche. So erstaunlicherweise dann, ne? Da denkt, das erwartet man vorher nicht. Oder ich habe es vorher nicht erwartet.
Aber reagieren die Leute komisch, wenn, ich meine, die sind da gerade am Arbeiten, stehen an der Tür, oder ich meine, so eine Stripperin will einfach nur mal kurz frische Luft holen, und dann steht da einer, der mit dem Glauben kommt. Sind die dann erstmal so, was will der denn jetzt? Oder sind die offen dafür?
Ja, es kommt auf die, also ich habe auch, es kommt eigentlich auch auf die Art an, wie man das macht. Ich meine, ich habe einen Sensus dafür, ein Gefühl dafür, auch durch meine Art auch entwickelt, dass ich merke, wenn die Leute, die sind ja auch wirklich sehr höflich, wenn sie nicht wollen, dann signalisieren die das, dann ist die Spannung auch raus. Ja? Die Leute müssen ja auch ihr Geld verdienen. Wenn sie aber offen sind, signalisieren sie das auch. Und dann ist man im Gespräch. Und dann kann man auch erleben, wie man dann auch verschiedene andere Möglichkeiten findet, weiterzusprechen. Also das ist mir durchaus auch sehr wichtig, dass ich nicht die Leute letzten Endes deren Zeit auch stehle. Ja? Denn das ist deren Zeit. Und das Tolle daran ist, dass ich dann dachte, okay, diese Gottesdienste und diese anderen Möglichkeiten sind dann mögliche Fortführungen. Die können ja dann kommen zum Gottesdienst und dann auch in Ruhe sich anhören, ja, eine Predigt anhören oder diesen Gospel. Und das, dieses Wechselspiel, dass man den Leuten dann doch begegnet oder man schnackt mal, man trifft sich in der Kneipe und schnackt und so weiter. Das ist diese Zeit, die ich da auch investieren muss, um eben da im Gespräch zu bleiben.
Also du triffst dich auch mal, verabredest dich auch mit den Leuten so, richtig. Lass uns mal treffen, ja, wenn... Richtig. Richtig. Wenn du mehr Zeit hast, richtig. Oder so.
Genau. Ja, denn das ist für mich auch eine Beziehungsarbeit. Das heißt, diese zwei Ebenen. Nehmen wir an, ich sage, hier ist eine konkrete Kirche. Kommst du jetzt oder du lässt es? Ja, so, ne? Du kannst kommen und kannst bleiben lassen. Du kommst zu uns oder du kommst eben nicht. Und ich hocke dann da in meinem System. So. Und das ist dann auch ein bisschen geschlossener. Wenn ich jetzt aber mit den Leuten auch privat unterwegs bin, dann ist es meistens so, dass sich natürlich die Themenbereiche überschneiden. Ja, dann kann man auch über Autos sprechen, über Arbeit oder was auch immer. Das gehört für mich ja auch dazu, weil man ja sich als Mensch begegnet. Und dann kommen aber auch die Fragen bezüglich des Glaubens und der Probleme. Ja, das heißt, diese ganze Arbeit ist im Prinzip viel komplexer, nicht so klar zu strukturieren, deswegen auch weniger einfach. Wenn ich sage, ich habe jetzt Thema Y, Taufe und so weiter, dann biete ich einen Raum an, dann kommen 5 bis 15 Leute und dann wird dieses Thema dann referiert. So funktioniert das auch oft, ne? Das ist thematisch und systemisch. Wenn ich aber jetzt mit den Leuten, wenn ich zum Beispiel in der Showbar Gottesdienste mache, dann kommen oft die Leute aus irgendwelchen Gründen auf die Idee, ach, wir können ja auch eine Taufe machen.
Weil die der da kann aus, gut reden.
Weil die da aus anderen Gründen eine schicke Badewanne haben. Ja, und so können wir
ja,
aber...
Ja, die Badewanne kenne ich. Ja.
Okay. So können wir aber dann, das ist ja so interessant, die Leute spielen mir ihre Bälle zu, so können wir dann über den Sinn der Taufe sprechen. Das ist eigentlich das Interessante dieser Arbeit, dass die einfach, ich kenne ja jedes Thema, auch durch meine theologische Ausbildung, jedes christliche Thema sitzt ja in mir. Ich muss es nicht strukturieren, ich muss da keine Kurse draus machen. So. Und dann kommen aber die Fragen aus der Begegnung und dann kann ich auch Antworten geben.
Aber jetzt so Taufe in Susis Planschbecken ist nicht so angesagt, ne? Das wäre dann wahrscheinlich einer zu viel.
Ja, wenn das jetzt, wir könnten rein theoretisch, also wenn jemand wirklich, das ist ja auch nochmal eine komplexe, also wir bewegen uns auf sehr komplexem Boden, ja, in allen dieser Fragen. Wenn jemand jetzt sagt, also ich bin eigentlich schon auch ein Verfechter von der Glaubenstaufe, ja, dass wenn jemand sagt, ich weiß jetzt, dass Christus gestorben und auferstanden ist für mich und dass ich durch den Glauben mit ihm, an ihn, auch mit ihm gestorben ist und auferstanden. Das ist eigentlich das Zeichen der Taufe. Das ist das Bekenntnis dessen, der an Christus glaubt, dass er zu dem Auferstandenen gehört und dass er mit ihm gestorben ist und auferstanden. So, und das, wo man das macht, ist eigentlich auch egal. Rein theoretisch könnten wir das machen.
Würdest du das machen?
Ja. Wenn jetzt diese Frage geklärt ist, dann ja. Ich würde jetzt niemanden taufen auf ein Gefühl hin. Ich würde auch Leuten, die sagen, es gibt ja Leute, die sagen, ich bin als Säugling getauft worden und ja, das heißt ja noch gar nicht, ob man glaubt oder nicht. Das ist ja auch eine komplexe Frage.
Wie findest
Frage.
Du denn das? Weil das ist so eine, ja, das ja, ist so eine Frage gleich. In meiner Familie ja, große ja. gewesen ja. und wir sind nämlich alle nicht getauft, ah, weil diese ich, Entscheidung ja. Uns selbst überlassen wurde im Übergang von der Kindheit zur Jugend, sage ich mal, durften wir das selber entscheiden alle. Und also dieses Kinder per se taufen und in eine Struktur bringen, die vorgegeben ist und die Eltern entscheiden das, ist das ja der normale Weg eigentlich. Aber wie empfindest du das?
Ja, Wiebke, du, ich finde, das ist die beste Lösung, die ihr familiär da hattet. Das ist die beste Lösung, dass man die, und es geht ja nicht um Kindertaufe, sondern um Säuglingstaufe. Das wurde irgendwann mal früh kirchlich entschieden und theologisch ist das eigentlich eins der dünnsten Begründungen, die es so gibt. Weil im Neuen Testament mal eine ganze Familie getauft wurde, tauft man Säuglinge. Diese Analogie kann man wirklich theologisch hinterfragen. Ich persönlich würde Säuglinge nicht taufen, sondern den Kindern sagen, wenn ihr alt genug seid und euch zu diesem Glauben stellt, dann bekennt ihr den Glauben und dann könnt ihr auch dieses Zeichen der Taufe dann selber entscheiden. Wenn jetzt aber jemand sagt, also Christus ist mein Zentrum und ich stehe zu meiner Säuglingstaufe, dann würde ich dem die auch nicht wegnehmen. Also viele Leute betrifft das ja, ne? Dass man irgendwann.
Also ich habe Glauben gelernt, so über ja, die Jahre. Genau. Ne?
Oder sich auch entfernt oder noch nie drin gewesen und dann kommt man irgendwann dazu und dann sagt man, ja, wie verhält man sich denn jetzt zu diesem Ganzen? Und dann kommt auch die Frage, ja, warum bin ich denn überhaupt als Säugling getauft worden? Ja, natürlich würden die Volkskirchen würden das anders begründen. Ich stehe eigentlich da, dass ich denke, nein, das ist für mich eher eine freie Sache und auch eine Erwachsenengeschichte oder zumindest eine Jugend, eine Mündigkeitsgeschichte. Ne? Dass man sagt, also ich stehe jetzt dazu und die Welt soll das wissen, ich gehöre zu Christus. Ja? In erster Linie und auch nicht zu einer Kirche. Welche Kirche, welche Gemeinde auch immer oder Gemeinschaft. Also die Ursprungsfrage war ja, würde man in einer Striptease-Bar taufen können? Die kann ich nur bejahen. Wenn jetzt jemand sagt, die Frage ist für mich geklärt und ich möchte getauft werden und man wird dann auch, das ist auch mein Bild, nicht weil der Jordan irgendwann mal wenig Wasser hatte, macht man Tröpfchen auf Köpfchen, sondern man taucht unter, weil das ist auch das Symbol. Ja, man taucht unter in den Tod, man taucht wieder auf in das Leben. Das ist das Symbol der Taufe. Dann könnte man rein theoretisch einen Bottich befüllen mit Wasser und taufen. Es gäbe nur jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt in einer Freikirche angestellt werde, gäbe es auch ein Papier von der. Das ist dann Körperschaft des öffentlichen Rechts oder ein Verein oder sowas. Aber dieses Papier ist ja auch geduldig. Also die Glaubensentscheidung, das ist ja das Zeichen. Und die Tat ist das Zeichen. Wenn jemand sagt, ich möchte mich taufen lassen, dann kann man ihm auch eine Urkunde geben. Aber dass er das gemacht hat, das ist ja eigentlich die Wahrheit, die dahinter steckt. So, und deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen. Natürlich ja, nicht mit okay. Show und Flügeln oder so. Tauchen ist was anderes, ja?
Ja, also das müsste nicht während des laufenden Betriebs stattfinden. Richtig, ja? Genau. Aber also Gottesdienste mit den Menschen reden und rein theoretisch Taufe. Machst du noch was anderes? Ich glaube, du hast irgendwie auch mal eine Trauung gemacht irgendwo.
Genau. Da habe ich mich auch in einem Rahmen, also für mich ist das wichtig, ich möchte mich in einem Rahmen bewegen, der für mich schlüssig ist. Also die Taufe wäre dann natürlich auch, Mensch, jetzt ist das keine offizielle Kirche, tauft ihr oder sowas. Es gibt aber auch Leute, die taufen auf Glauben hin. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Die Trauung war auch etwas, auch wiederum Interessantes, auch als Geschichte, die ich erlebt habe. Die Leute, die sich haben trauen lassen, sind Gäste in der Ritze seit Jahren. Und zwar zum Geburtstag fahren die immer nach Hamburg und dann feiern die seinen Geburtstag, also des Mannes.
Also sind Touris.
Ja, sind Touris. Es gibt, das ist interessant, da möchte ich auch so ein bisschen meinen Einblick, den ich da habe, ich bin da nicht alleine. Es gibt Leute, die sind dann nicht mehr Touris, die haben hier eine Teilheimat. Die kommen immer wieder in die Ritze oder in den Silbersack oder wo auch immer. Ja, es geht jetzt ja nicht um Werbung für gewisse Läden, aber in der Ritze kenne ich die Leute und da habe ich auch meine Geschichte mit den Leuten, weil ich den Leuten dort begegne und da auf einmal auch über Glauben. Die Leute möchten, die fragen mich viel mehr, als ich das mache. Manchmal bin ich auch, habe ich gar keine Lust, so über Glauben zu sprechen. Und die Leute, ach, du bist Pastor? Ja, lass uns, wie kommt das? Und da kommen diese Gespräche. Und das war eben einer, der hat eine Teilheimat, Kiez, ja, Pauli. Und die wollten dann, und die beiden hatten schon jeweils eine Scheidung hinter sich und hatten aber auch sie hatte ein Nahtodeserlebnis. Ja, sie hat mir auch erlaubt, dass ich möchte das aber jetzt nicht mit Namen benennen. Sie hatten beide eine schwere Krankheit und sie hatte dann ein Erlebnis, das ihr hinterher zeigte, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und sie war eigentlich Atheistin. Und mit dieser Vorgeschichte hatte ich null zu tun. Ja, und das möchte ich auch betonen. Ich bin nicht der...
Also sie war sterbenskrank, ja?
Sie war sterbenskrank und hatte aber dieses für sich, dieses Bild, es gibt ein Leben nach dem Tod, durch dieses Lichterlebnis dann. Während sie war im Prinzip, es war eine Art Sterbeerlebnis, ja, was sie hatte, wenn ich es richtig verstanden habe. So, und dann war sie auf einmal offen für Glaubenssachen. Durch dieses Erlebnis. Und dann waren die beiden in der Kneipe, in der Ritze, und dann philosophierten sie dann über ihre Hochzeit und dann sagte vielleicht auch Ira, die dort arbeitet, die sind dann befreundet, ja, das könnt ihr auch hier machen, wir haben ja hier den Kiezpastor. Also so laufen dann diese, und dann hat die Bedienung, die Dame, die dort arbeitet, uns zusammengebracht und dann haben wir telefoniert und dann haben die mir ihre Geschichte erzählt, auch mit diesem Jahr, diesem Erlebnis. Und dann sagte ich, okay, dann haben wir letzten Endes abgemacht, ein Jahr später machen wir diese Hochzeit. Und vorher haben die halt standesamtlich geheiratet. Und das ist eigentlich für mich jetzt auch wiederum, wenn jetzt jemand standesamtlich heiratet, ist das eigentlich für mich die Heirat vor Gott. Ja, weil da beide füreinander Verantwortung übernehmen. So, und das ist ja eigentlich das Eigentliche. Und dann kann man immer noch in die Kirche gehen und das Ganze unter Gottes Segen stellen. Ob es da jetzt ein Dokument gibt oder nicht, ja? So, das ist natürlich theologisch bei manchen dann doch anders, dass das kirchliche Dokument so wichtig ist. Aber für mich ist das gesellschaftliche Dokument.
Also du stellst keine Dokumente aus.
Kann ich ja gar
Kannst
nicht.
Kannst du nicht, ja? Weil du nicht Teil eines Kirchenkomplexes
bist.
Richtig,
genau. Mhm. Und wenn ich es wäre, könnte ich ja ein Dokument, das wäre im Range einer Urkunde, das wäre aber kein Sakrament, zum Beispiel in der Freikirche. In der katholischen Kirche ist das anders. Ja, ich würde auch immer den Leuten empfehlen, wenn ihr in dieser Tradition seid, dann guckt euch erstmal an, ob ihr da nicht das so tut. Ja, ich will niemandem was wegnehmen, ich will auch nirgendwo eingreifen. Und die Leute haben gesagt, nein, wir möchten gerne unsere Ehe unter Gottes Segen stellen. Und das haben wir dann im Keller, im Boxkeller der Ritze gemacht.
Und die saßen am Ring mit dir, oder wie?
Ja, die sind in den Ring gestiegen. Drumherum waren die Freunde und Verwandte. Es war eine kleine Gruppe. Und es gab dann auch eine Gospelmusik wiederum, gute Musik. Und ich habe eine kleine Ansprache gemacht. Und die beiden haben sich die Ringe getauscht und sind dann mit dem Segen weggegangen. So. Und nichts anderes ist das ja. Ja, dass man seine Ehe, dass die Leute ihre Ehe unter Gottes Segen stellen. Und das habe ich gemacht. Und formal war das auch klar, die waren schon verheiratet. Denn ich verheirate niemanden. So, und da sind die Grenzen, die ich mir auch anschaue. Ich mache nichts, was irgendwo, wo ich Grenzen überschreite. Echte Grenzen, von denen ich sage, das würde ich nicht tun.
Ja. War das für dich so der Moment, der am allerbesondersten war in deiner Arbeit als Kiezpastor? Diese Trauung?
Ja, das war schon irgendwo ein Geschenk. Eines der schönsten Erlebnisse, ja. Ja. Auch so dieses Herzliche, dieses Dankbare und dann auch dieses, das Interessante ist ja auch wirklich, dieses Freibleiben, dass die Leute dann immer auch was von den Glaubensinhalten mitnehmen, ohne dass sie wiederum auch sich für irgendwas entscheiden müssen. Und teilweise entscheiden die sich dann vielleicht da in ihre Heimatkirche zu gehen. Das ist ja auch das, was ich wirklich betonen möchte. Das ist auch die, nehmen wir an, diese Arbeit, die wir hier machen, da trifft man sich regelmäßig, wenn die Leute das wollen und da wird irgendwie mehr draus, trotzdem wird das frei bleiben. Ja, und ich möchte niemanden überreden, irgendwo hingehen zu müssen, wo jetzt gerade das Angebot ist. Denn die Leute gehen in ihre Heimat oder in ihre Heimatkirchen oder wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, also ja, ich bin in der lutherischen Kirche und ich möchte da wieder rein, weil die Eltern da waren, dann würde ich sagen, dann mach das. Ja, und ich möchte mich da konfirmieren lassen, ja, und dann auch da taufen lassen, dann mach das doch. Also das ist auch mir sehr wichtig, dass dieses Freie bleiben soll und auch ein Kennzeichen meiner Arbeit ist.
Ja, lass uns mal darauf kommen, weil du ja vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen angerissen hast, warum du Pastor geworden bist. Weil eigentlich hast du vorher was ganz anderes gemacht. Du hattest damit ja gar nichts zu tun, oder?
Ich bin auch wie viele, also ich bin säuglingsgetauft und konfirmiert. Und dann wollte ich zur Konfirmation und ich habe meinen Vater gefragt, warum. Er sagte, ja, weil man das so macht. Und dann bin ich konfirmiert worden. Ich mochte den Pfarrer, ich mochte den Unterricht, ich mochte die Geschichten, aber ich hatte zu der Zeit keinen Glauben. Und dann muss man ja etwas bekennen, um dann konfirmiert zu sein, um die Geschenke zu kriegen. Und so geht es Millionen. Und dann gibt es so, das gibt so einen Pfarrerwitz, ne? Ja, eine sagt, ich habe Fledermäuse unterm Dachstuhl, wie werde ich denn wieder los? Die Fledermäuse. Dann sagt der andere, ja, die musst du nur taufen und konfirmieren, dann fliegen sie alle weg. So, evangelischer Witz. Da ist ja viel dran, denn mir ging es genauso. Ich hatte dann diesen lästigen Glauben, den ich nicht hatte irgendwie und dann bin ich nie wieder in der Kirche aufgelaufen, wie viele andere auch. Und dann hatte ich aber, das ist so gut 30 Jahre her, 31 Jahre, hatte ich verschiedene Gotteserlebnisse, die wohl den Rang einer Berufung haben, die mich dahin geführt haben, dass ich die Bibel lese. Das ging dann auch über Hamburg. Also da fängt auch meine Geschichte mit Hamburg an. Oder
aber was heißt Gotteserlebnisse?
Ja, ich hatte richtig eine, sagen wir mal, wie ein es gab auf einmal im Gespräch mit einer Freundin, die hier im Norddeutschland geheiratet hat. Sie war meine Chefin in Düsseldorf. Als Student habe ich Photon-Möbel ausgeliefert und auch schon Design gemacht für den Laden dann hier später in Hamburg. Und sie hatte eigentlich eher so esoterische Erfahrungen und auch Erfahrungen, die ein bisschen düsterer waren. So auch mit, gibt ja manche Leute, die irgendwie so mit Leuten, die schon nicht mehr leben und denen begegnen. Also solche Sachen waren das. Da hatte ich auf einmal wie so ein geistliches Erlebnis, nicht eine Stimme gehört von außen, sondern eigentlich, als ob Geist zu meinem Geist spricht. Und das war wie so ein geistliches Wortbilden. Das war das eine, das ich wahrgenommen habe, das bedeutet nicht Leben, diese Art mit den Toten zu sprechen oder so, sondern Tod. Das war das eine. Und dann wollte ich schlafen gehen, dann war wieder diese, wie so eine Wolke um mich herum und wieder wie ein Bilden von Gedanken. Und ich habe immer wieder ausgesprochen selber, Glaube und Gott, zu mir selbst. So, und dann ging es weiter, dann habe ich im CD-Rack dieser beiden, bei denen ich zu Gast war, Songs gefunden von Van Morrison und Cliff Richard. Cliff Richards. Und das waren zwei christliche Songs. Cliff Richard ist, ich weiß nicht, lebt er noch? Ich glaube, den gibt es noch, ne? Hat explizit christliche Songs gemacht. Ben Morrison hatte wohl so eine Phase. Da hieß es, Whenever God Shines His Light on Me. Und ich habe dann einen Tag nur dieses Lied hören können. Ich war eigentlich, das war so eine Kette an Ereignissen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt in der Bahn, eine junge Frau, die, und wir sprachen über unsere Glaubenserlebnisse. Sie sagte, sie möchte sich gerne taufen lassen in Südafrika, auf Christus hin. Und sie hat so ein Gebet gebetet, was von alleine weiterging. Und das ist eigentlich total biblisch, der Heilige Geist, ja, der den Leuten beten hilft. Und ich habe ihr dann von meinem Erlebnis erzählt. Sie sagte, ja, ich möchte mich taufen lassen. Und dann ging es dann für mich nach Südafrika auf eine Reise. Und dort war ich in der Deutschen Stadtmission, auch ein evangelischer Pfarrer, der dort Leiter war, der hat mir eine Bibel geschenkt. Und die konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen. Die hat mich richtig gebannt. Ich habe auch das Alte Testament dann durch und das Neue Testament. Und während ich sie las, wurde es mir einfach immer mulmiger. Ich fühlte mich ernsthaft sündig in dem Fall. Also es ging mir nicht besser. Gleichzeitig fesselte mich diese Person, Jesu Christi, und sie stieß mich ab gleichzeitig. Es war ein Prozess von einem halben Jahr. Und in der Zeit haben mir auch viele Leute erzählt, dann begegnet man eben auch solchen Leuten, die in verschiedenen Kirchen waren, sagten, ja, Christus ist das für dich. Und es war wie so ein Ringen um diese Person Christi durch das Lesen dieses Befundes, ja, Neues Testament, Johannes Evangelium, Matthäus und so weiter. Ich verschlang das regelrecht. Es war wie so ein Ringen, denn vorher habe ich gedacht, ich bin Christ, aber ich brauche Christus nicht. Und so geht es Millionen. Die Leute haben kein Bild davon, was christlicher Glaube ist. Und ich habe das eigentlich wie ein eigenes Exempel an mir selbst erlebt, dass ich diese Botschaft höre, die Botschaft lese und an der Botschaft erstmal auch mich ärgere. Ich fand das irgendwie doof, so ausschließlich. Es geht wirklich vielen so, warum denn? Aber ist doch klar, Christus ist das Zentrum des Glaubens. Ja? Und viele Leute haben so ein Bild davon, das total, sagen wir mal, schwammig ist. Und dann hatte ich dann in einem Gottesdienst von Kopfermann, hat dann jemand so gesagt, also der Prediger hat gesagt, also möchte jemand heute mit Christus beginnen. Das ist eigentlich auch klassisch, wenn man in der Apostelgeschichte, wie geht sowas los? Das heißt, man hört von Christus, man hört die Botschaft, das arbeitet in einem und es kann auch sein, dass man sich bedrückt fühlt, das muss aber nicht so sein. Und dann habe ich auf einmal vor allem gesagt, ich habe gedacht, ich bin Christ, aber ich glaube, ich bin keiner. Und dann habe ich konkret in einem Gebet, Christus sei mein Herr, vergib mir meine Sünden, ja, sei, du bist der Weg zum Vater. Im Prinzip das bekannt, was man so bekennt, aber diesmal mit so einer Wahrheit im Herzen. Und dann war es so, als ob wirklich der Geist Gottes in mich hineinkommt und ich Gott den Vater liebe. Und auf einmal wusste ich, da ist was Neues passiert. Und das habe ich dann anderen erzählt und dann gab es so Verkettungen, dass die Leute auch solche Erlebnisse hatten. Und das ist eigentlich typisch christlich letzten Endes. Denn,
aber das war ja so ganz zu Anfang. Und da warst du ja, also beruflich warst du ja da weder Pastor noch sonst was.
Student.
Und da warst du Student. Mhm. Du hast ja Design studiert, ne?
Richtig.
Und in Düsseldorf?
Nee, Kommunikationsdesign an der Uni Wuppertal.
Wuppertal. Also du kommst da ja aus, genau. Aus dem, okay, in Wuppertal die studiert und dann während des Studiums.
Ja, wenn man den Dialekt spricht, muss man aufpassen, dass man seine Zunge nicht verschluckt. Wuppertal. Ja, ich bin nicht so gut im Dialekt sprechen, also vielleicht war das ja ganz nah.
Und dann nach dem Studium bist du aber schon nach Hamburg oder hast du auch wirklich nach dem Studium gearbeitet in dem Beruf?
Ja, also bei mir überlagern sich die Dinge. Ja, das ist alles relativ komplex. Also während des Studiums hatte ich dieses Erlebnis. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal auch die Idee, Theologie zu machen. Und da fing das dann an, auch schon hybrid zu werden. Ich habe dann erstmal auch gedacht, so, jetzt wirst du Pastor, jetzt habe ich mich exmatrikuliert, dann habe ich mich wieder immatrikuliert, weil ich dachte, Junge, mach erstmal das Ding da fertig. Ich habe letzten Endes mein Kommunikationsdesignstudium zu Ende gebracht und dann auch in Werbeagenturen gearbeitet. Ja, ich war auch Artdirektor, ich habe in München gearbeitet, einer kleinen Werbeagentur, Artdirektor für Mode, habe da meine Erfahrungen gemacht, aber da war schon das andere da, das überlagerte sich dann. Ja? Das ist ja wie zwei Berufe zu haben. Und ich war dann in verschiedenen Kirchen, da gibt es dann ja auch Gruppen und Kreise, und die haben alle irgendwie gesagt, bei dem Jungen ist was, da ist eine Berufung. Weil wenn der was vom Glauben erzählt, dann ist das nicht so, nicht nur so, dass Leute irgendwie Glauben entdecken, sondern dass auch Leute, die schon länger im Glauben sind, auf einmal sagen, hey, das stärkt meinen Glauben. Also diese Berufung war dann spürbar und nachvollziehbar, nicht nur in mir, sondern in den Leuten um mich herum. Und deswegen war das dann immer schon so eine hybride Kiste, dass ich sagte, irgendwann mal muss es in die Richtung gehen. Und ich bin dann aber nicht evangelischer Pfarrer geworden, sondern habe dann eben später dieses private Kolleg besucht, habe aber auch erstmal als Designer gearbeitet, ja.
War das deine Welt so, Werbebranche? Oder hast du dich da fremd gefühlt?
Ja, das ist auch nochmal interessant. Die Werbung habe ich geliebt und gehasst gleichzeitig. Ich war, also auch gerade in dem Bereich gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. Ja, es gibt Werbeagenturen, die sind eher designorientiert, eher marketingorientiert und so weiter. Ich mochte das Kreative an der Werbung, auch die gewisse, sagen wir mal, es hat ja viel mit Analyse und Denken zu tun, aber ich mochte auch nicht so das Flache, ja, dieses Erreichen wollen oder die Leute zu irgendeinem Kauf, also das ist ja das, worum es dann geht, irgendeinen Kaufentscheid herbeiführen. Und das mochte ich auch nicht so sehr, weil man da irgendwelche flachen Mechanismen einbauen muss, einfach, dass die Leute ihr Zeug kaufen. Also ja, ich war fasziniert und gleichzeitig dachte ich, ja, welche Rolle will ich da überhaupt spielen?
Angezogen und abgestoßen.
Ja, gleichzeitig.
Aber dann hast du dich ja für was anderes entschieden. Ich dachte ja irgendwie, dass das so, das bestimmt aus dem Elternhaus, aus dem Christlichen schon von Anfang an gelernt und so. Aber so, also deine Eltern waren jetzt nicht so besonders christlich, sondern es gehörte einfach dazu, so Taufe, Konfirmation, das macht man
richtig,
so.
Richtig, richtig.
Aber eigentlich gar nicht gläubig, so in dem Sinne.
Nee, in dem Sinne
wie
nicht.
In vielen Familien ja auch, da wird der Glaube gar nicht gelebt. Es wird halt einfach so gemacht, deswegen machen alle das so.
Ja, es wurde mir nicht in die Wiege gelegt, ich wurde nicht dahin erzogen.
Warst du überhaupt mal in der Kirche als Kind oder als, also freiwillig mal nicht, mit Eltern so, mal am Sonntag? Jetzt ja, meine, nicht mal nicht Weihnachten.
Ja, meine Eltern, also als Familie waren wir typische U-Boot-Christen, ne? Dann zu Weihnachten tauchten wir dann auf, da war ich dann dabei. Und wir hatten halt in der Schule dann, in der Grundschule hatten wir die Besuche in der evangelischen Kirche, die mochte ich ganz gerne. Und dann später durch die Konfirmation, aber sonst eigentlich nicht. Es gab eine Affinität, es gab ein sich wohlfühlen in der Kirche und es gab eine Phase eben durch die Struktur. Man geht dorthin, ich fand es nett, aber der Inhalt sagte mir nichts und dann war es auch wieder vorbei. Mhm. Und ich glaube, so geht es auch vielen. Ja, und dann ist man irgendwo Mitglied, wo man denkt, warum bin ich da Mitglied? Und irgendwann mit 40, 50 treten die Leute aus.
Ja. Ja, und haben auch keine Lust mehr, irgendwie Geld zu zahlen.
Richtig.
Ja, das ist so. Ja, wenn du das Gefühl hast, irgendwie du hast damit eigentlich überhaupt nichts am Hut, warum soll ich dafür überhaupt zahlen? Ja. Und dann gehen die in große Gotteshäuser rein und denken, was ist denn das hier für ein Prunk? Da landet so also mein Geld.
Ja,
das sind
Fragen
ja so Gedanken.
Auch,
ja, natürlich, klar. Das ist einfach so, ja.
Aber nur die gehen eigentlich am Kern vorbei. Eigentlich müsste die Grundlage geklärt sein. Egal, also es geht mir nicht hier um Kirche. Wenn die Grundlage geklärt ist, warum gehe ich da hin? Ja, dann ist das andere eben sekundär. Dann kann man immer noch fragen, warum wird da so viel Geld verbaut in diese Gebäude und so.
Ich kann da ja aber auch hingehen, ohne da in irgendeiner Form Mitglied zu sein oder irgendwie mit dem Verein was zu tun zu haben.
Richtig.
Kann
Richtig.
Ich bin ja frei in der Entscheidung.
Richtig.
Ich kann ja auch glauben ohne Kirche.
Richtig.
Das ist ja völlig egal.
Ja.
Und wie bist du dann auf dem Kiez gelandet, wenn du hier Wuppertal und dann München, Werbeagentur in München und dann
Ja, das war Kiez. Über dieses Vikariat bei Kopfermann. Bin dann nach Hamburg gegangen, um bei ihm dann auch Pastor zu werden in dieser Freikirche. Ansgar-Kirche heißt sie. Aber das ist auch so, dass in Freikirchen gibt es auch nicht so viele Stellen. Ja? Und ich war dann letzten Endes, ich bin so ein Pioniertyp, der die Dinge irgendwie aufbauen muss. Und dann habe ich immer gekämpft zwischen Job, doch dann doch freiberuflich auch als Designer, das mache ich ja auch dann noch. Und teilweise gucken, irgendwo eine feste Stelle. Ich war ja 7 Jahre Pastor, auch dann mit einer halben Stelle später. Das ist eigentlich gar nicht das, was bei mir irgendwie genetisch passt, also zu mir, oder genetisch ist der falsche Begriff, also zu meinem Wesen. Also dieses Neuaufbauen ist eigentlich das, worin ich lebe. Aber das ist eine Pionierarbeit, die wird nicht getragen von irgendwas. Also ich habe immer so dieses beides gehabt, zu arbeiten und gleichzeitig.
Also du machst immer noch, ja. Du machst immer noch Design nebenbei.
Ja, richtig.
Und okay.
Ja, bist, oder Kunst.
Ja, Pastor, Tool. Designer, Künstler.
Ja, genau.
Aber wieso, weil, also auf dem Kiez gelandet hast du ja gesagt, über die Gespräche und so mit Obdachlosen, aber du lebst ja auch hier. Wir sitzen in deiner Wohnung, du, sehr, sehr nah an der Reeperbahn. Also
richtig, ja.
Du wohnst ja wirklich im Zentrum hier. Warum Kiez dann?
Ja.
Also das, auch privat, meine ich.
Ja, ja. Das hat sich dann später ergeben. Wir reden ja eigentlich hier über einen Zeitraum von 30 Jahren. Und wenn ich jetzt hier in die verschiedenen Themen springe, dann sind das teilweise dann 30 Jahre, dann ist das 30 Jahre her teilweise. Ich lebe hier auf dem Kiez Jahre nachdem ich die Arbeit hier auch begonnen hatte. Und das ist in sich auch logisch. Im Nachhinein. Ich habe das nicht geplant. Also ich bin, am Anfang kam ich dann aus Hamburg-Rissen, bin hierher gefahren, bin dann wieder weg. Teilweise bin ich aus Mölln dann gekommen und habe mit den Leuten gesprochen, bin dann wieder auch weg. Und aus persönlichen Umständen heraus habe ich eine Wohnung dann gesucht in Hamburg und dann war auch was möglich auf dem Kiez. Das war auch interessant. Ja, hier ist ja auch das gar nicht so einfach, überhaupt was zu bekommen. Und ich hatte auch ein Jahr, habe ich eine Pause gemacht. Das war 2023 ungefähr. Aber seitdem ich...
Was meinst du, eine Pause, Kiezpause?
Ja, diese Arbeit hier. Ne?
Ach
diese
so,
Arbeit,
okay.
Habe ich ein Jahr
aber
pausiert,
trotzdem hier gelebt.
Hier gelebt. Und dann habe ich gemerkt, hier zu leben, macht eigentlich in Bezug auf die Arbeit Sinn. Weil ich dann den Menschen noch viel häufiger begegne als der Kiezpastor. Und dann gibt es jetzt mittlerweile ganz viele, die mir auf der Straße begegnen, wie zum Beispiel auch Leute aus den verschiedenen Führungen hier. Also es gibt ja so viele Kiezführungen. Und die Leute, zum Beispiel Kiezjungs, ist so eine Gruppe, die es macht. Und die wiederum kommen zu den Gottesdiensten, begrüßen mich auf der Straße und stellen ihren Leuten dann diese Arbeit vor. Und das ist eigentlich daraus dieses, sagen wir mal, noch viel... Diese Tatsache, dass ich hier lebe, hat der Arbeit nochmal einen Schub gegeben.
Mhm.
So, und diese Arbeit ist schon meine Leidenschaft geworden, dass ich denke, ja, ich möchte das zu einem, ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde, aber das sollte auch irgendwo dann schon irgendwas wird dann kommen, dass diese Arbeit sich vielleicht noch etabliert, ne, noch weiter etabliert. Und das macht Sinn, dass ich hier bin, sonst könnte die nicht so tief greifen, die Arbeit.
Mhm. Lebst du hier alleine oder mit Frau, Mann?
Mit meiner Tochter.
Kind.
Mit deiner großen Tochter.
Ja. Mit deiner großen Tochter. Wie groß ist sie denn? Erwachsen?
Ja, sie ist 18, hat gerade Abi gemacht.
Oh.
Ja.
18-Jährige zu Hause, spannend. Aber ohne Frau.
Ja, ich bin geschieden.
Mhm.
Genau.
Okay. Aber Kind bei dir.
Ja.
Aber dann Verantwortung für eine 18-Jährige. Obwohl, jetzt wird sie ja flügge, ne?
Ja, ach, das ist ganz, ganz locker bei uns. Also sie ihr tut die Freiheit gut, die sie hier hat. Ja, und wir haben auch hier diese Wohnsituation ist auch ganz, ganz, ganz nice. Sie hat eben ihr eigenes Reich da und ihren eigenen Raum, Treppe hoch. Und das passt ganz gut. Und wir haben nicht, es geht wunderbar, ja, ja, ja.
Ja?
Nein.
Das ist
ganz
doch
ehrlich.
Schön.
Ja, ja.
Ja, wir sitzen ja hier in deinem Atelierraum.
Ja.
Du bist ja nicht nur, hast ja vorhin schon gesagt, bist nicht nur Pastor, der Kiezpastor, ja, sondern auch Künstler. Und du hattest jetzt gerade eine Ausstellung in der Haspa-Filiale,
ja,
ne?
Ja.
Womit beschäftigen sich diese Bilder hier? Ich sehe Frauentotenköpfe, also Frauengesichter.
Ja.
Was war das?
Ja. Letzten Endes, wie bei mir üblich, verflechten sich die Dinge miteinander. Ja, ich möchte auch versuchen, das einigermaßen flüssig und nicht zu langatmig. Also die Begriffe, die ich finde zu dieser Arbeit, die sind Schönheit, Vergänglichkeit, Tod und Auferstehung. Ja? Und es ist auch ein theologischer Aspekt dabei. Und es gibt auch einen, sagen wir mal, einen Auslöser für die Beschäftigung mit dieser Arbeit. Und daraus ist eine Serie geworden. Wenn das, ja, ist das interessant? Ja, ich.
Was für ein Auslöser?
Ja, ich hatte, also grundsätzlich wollte ich ursprünglich Kunst studieren, habe mich nie getraut. So, Design war auch sehr schön, ich habe das sehr gemocht, aber wie gesagt, in diesem ganzen Auftragsgefüge finde ich mich teilweise wieder und teilweise ist dann noch was anderes, eben dieses Freie, Freiheit. Freiheit ist übrigens ein wichtiger Begriff für mich. Und ich war als Pastor einer freien Gemeinde, war ich beteiligt an den Gedenkfeiern anlässlich der Brandanschläge in Mölln, jedes Jahr. Und da habe ich die Familie, die Opferfamilie kennengelernt. In Aslan.
Und kannst du das einmal, weil Mölln ist lange her, ne? Das Anfang 90er gewesen. Ja. Kannst du einmal erzählen, was da passiert ist? Kurz,
ja,
ich weil kann das weiß wahrscheinlich nicht mehr
richtig.
Jeder.
Ja, also ich kann das auch nicht. Ich hoffe, also ich für historische.
Nein, nur so kurz. Ja, Mölln, glaube ich, die Anschläge von Mölln ist jedem ein Begriff so. Also, aber was da passiert ist, wissen, glaube ich, die meisten nicht mehr.
Kurz, es gab einen Brandanschlag und ich meine, es war aus der rechten Szene. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr spät
das in
dazu.
Jedem Fall.
Aus der rechten Szene. Und es gab einen Brandanschlag mit Molotow-Cocktails, so in die Richtung flogen in ein Wohnhaus und da waren zwei Kinder. Die sind gestorben durch dieses fürchterliches Schicksal. Und es gab noch einen zweiten Brandanschlag. Ich glaube, da gab es keine Todesopfer. Ich bin nicht so ganz so. Und den Vater des Opfers habe ich kennengelernt. Und auch diese Leute sind auch immer eingebunden worden, jedes Jahr in Mölln. Jedes Jahr dann auch bis hin zum 25. Zur 25. Wiederholung oder die Jährung. Und dort haben die verschiedenen Kirchen, auch die muslimische Gemeinde, die Kirchen und auch Freikirchen haben letzten Endes diese Trauerfeier jeweils begleitet. Und an einem dieser, das war das 25. Jubiläum, wenn man so will, hatte ich dann gedacht, okay, wir möchten das irgendwie auch noch kommunikativ begleiten. Ich habe dann Künstler zusammengerufen zum Thema Trauma, Wut und Versöhnung. Und dann haben alle Künstler irgendwas gestaltet und wir haben dann diese Sprechbühne damit gestaltet. Und ich hatte zu dem Anlass eben Poster gestaltet, noch keine Malerei. Dann gab es eine Künstlerin aus Mölln, die so schwere Themen, die schwere Themen bearbeitet hat. Ich komme jetzt auch ihren Namen nicht. Und wir haben dann zusammen im Atelier gearbeitet. Und da dachte ich, okay, schwere Bedrückung und dann hier diese Last, die diese Familie hat, so ein Kind zu verlieren, ist ja fürchterlich. Man kommt ja sein Leben lang von diesem Trauma nicht los.
Ich glaube, da sind ja drei Menschen gestorben, ne? Die Großmutter ist ja, glaube ich, auch gestorben, weil die versucht hat, die Kinder zu retten.
Richtig. Ich habe es eben nicht mehr, nicht mehr
ganz
nicht mehr
furchtbar,
ganz drauf.
Ganz schlimm. Und es waren Neonazis, definitiv. Und aber du hast diese Familien da kennengelernt, aber das...
Richtig. Ja, und dieser Gedanke, dieses Schwere, dieses Auswegslose, man kommt da ja nicht raus. Aus dem Trauma kommt man, kann irgendwie sein Leben neu gestalten oder weitergestalten. Aber dachte ich, Mann, wie kann man denn mit sowas überhaupt leben? Und dann eben auch die Kollegin, die auch mit so einer Schwere gearbeitet hat, künstlerisch, dann dachte ich, okay, dann wage ich mich an dieses Thema ran. Und dann habe ich, der Tod ist die maximale Auswegslosigkeit. Und dann habe ich Tod und Licht. Also ich arbeite mit Schwarz, Weiß und Gelb viel, ja, und jetzt auch Rot und andere Farben. Aber da habe ich dann den Totenkopf benutzt als Symbol für den Tod, viel Schwarz herum als Symbol für die Endlichkeit des Todes, ja. Aber dann auch die Auferstehungshoffnung und das Licht, gleich wieder theologische Themen reingebracht. Das heißt, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das heißt, wie sieht das aus, dass vielleicht, wenn das die Kraft Gottes kommt, der Heilige Geist kommt. Es gibt auch im Alten Testament so eine Bibelstelle, die so gewaltig ist, dass ein ganzes Totenfeld wieder mit Leben erfüllt wird. Ja, und auch im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und diese, sagen wir mal, diese dieses Wechselbild zwischen dem Leben, der Schönheit des Lebens, dem Schrecken des Lebens und der Endlichkeit des Lebens, aber dann auch der Hoffnung darüber hinaus. Das ist eigentlich das Thema dieser Serie geworden.
Aber wenn die Anschläge von Möllner so eine große Rolle gespielt haben, dann hatte ich das ja, das ist so viele Jahre, ist Jahrzehnte her, hatte ich das ja offensichtlich nie losgelassen.
Ja, es gibt zwei Ebenen. Also A, habe ich dann dieses Thema neutral vom Kopf her bearbeitet. Ich sage, okay, Tod und Auferstehung. Auch diese Traurigkeit.
Aber habe ich das losgelassen oder trägst du das immer noch mit dir?
Ja, ich trage diese Trauer trage ich jetzt nicht so in mir, dass es mich jetzt wirklich persönlich runterzieht. Aber dieses Mittrauen, da gibt es Leute, die kommen vielleicht aus dieser Trauer nie raus und die müssen auch mitgestützt werden und so. Das war eigentlich ein Impuls. Und diesen Impuls habe ich dann weiter bearbeitet. Es gibt noch andere Erlebnisse, wo ich denke, Mensch, es gibt Leute, die tragen Dinge, die eigentlich gar nicht zu tragen sind. Ja. Und das ist dann teilweise auch nicht in Worte zu fassen. Und diese Dinge kann man dann auch auf anderer Ebene kommunizieren oder das verarbeiten. Das ist ja eigentlich auch eine Arbeit der Kunst, nicht nur das Schöne sondern eben auch Georg Cross, Max Beckmann, was auch immer jetzt, haben auch die Schrecken.
Aber als du da mit der betroffenen Familie in Mölln Kontakt hattest, und seelsorgerisch tätig warst, das ist ja heute immer noch so, dass du auch seelsorgerisch noch tätig bist und viel von Problemen auch hast von den Leuten. Ja. Ja. Kannst du da eine Grenze ziehen oder beschäftigt dich das schon fortwährend?
Ja, es gibt bei mir relativ klare Grenzen. Also Gespräche kommen ja immer an dich ran und du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Du weißt ja auch nicht, was die Leute mit sich tragen, bevor sie es dir erzählen. Das kann man ja nicht filtern. Aber ich weiß, dass ich Grenzen habe, wie zum Beispiel, wir sammeln ja für diese in den Gottesdienst für die Sternbrücke, Kinderhospiz. Mhm. Da ist bei mir eine absolute Grenze. Also ich glaube, ich würde psychisch kaputt gehen an einer Arbeit mit sterbenden Kindern. Deswegen finde ich, dass diese Leute für mich auch irgendwie Helden sind, weil sie da sind, in so einer intensiven Art und Weise, weil sie das können. Eine finale Begleitung von Kindern, da würde ich sagen, nein, absolut nein. Frank Hoffmann ist nicht in der Lage dazu. So. Wenn dann Leute aus ihrer Vergangenheit erzählen, gibt es einen gewissen Abstand. Ich kann ganz gut und ich höre schon häufig Dinge und ich mache die Dinge jetzt auch nicht so offiziell. Aus dem Gespräch heraus kommen die Leute und sagen, ich habe das und das, lass uns mal reden. So, ne? Also da gibt es jetzt irgendwie auch, das ist das Schöne daran, es gibt kein Büro, dass man sagt, also hier melde ich mich an für ein Thema, sondern ich habe dann Gespräche. Und in letzter Zeit werden die auch wieder häufiger. Das ist aber auch aus dem, sagen wir mal, aus der Begegnung heraus, aus der Komplexität heraus, zieht jemand seine Idee raus und sagt, ich habe das und das, die und die Frage.
Wieso werden die häufiger? Weil die Leute mehr Probleme haben?
Nee, oder? Weil ich jetzt wieder tiefer in die Arbeit einsteige.
Weil du mehr unterwegs bist, okay. Aber gibt es da irgendwas, was dich so besonders berührt hat? Also natürlich diese Anschläge von Mölln und der Kontakt zu der Familie, aber irgendwas hier auf dem Kiez?
Ja, eine Sache hat mich sehr berührt. Ich möchte aber wirklich aufpassen, das sehr, sehr neutral zu formulieren. Ich konnte eine Person, die aus dem Rotlicht kam, suchte irgendwie Kontakt und Hilfe hier und wurde dann wiederum auch zu mir vermittelt. Und diese Person war dann auch schon in einer Unterkunft. Also da gab es kein eigenes Wirtschaften mehr oder so. Ne? Und ist dann nochmal hier auf den Kiez, war aber auch schwerst krank.
In einer obdachlosen Unterkunft, oder?
Ja, genau.
Okay.
Ja, ja. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Mhm. Und sie tauchte dann hier auf und ist dann aber auch schwerst krank. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das ich habe ihr eine Zeit lang, ich habe sie ein Stück weit begleiten können und sie hat eben so diese Schwerstkrankheit, also dem Tod geweiht letzten Endes, aber durch auch eine psychische Erkrankung konnte sie das gar nicht fassen, so, dass das so ist, wie es ist, dass es final ist. Und dieses Dilemma, auch durch diese Schönheit, die dann vergeht, dieses nicht, sich nicht bewusst sein, dass es eigentlich dem Ende zugeht und dagegen kämpfen und das nicht wahrhaben wollen, das hat mich sehr traurig gemacht. Und okay. Ich glaube, das wird...
Es war eine ehemalige Prostituierte hier vom Kiez.
Ja, also so in die Richtung. Und Frau. Ja, genau. Genau. Okay. Das ist mir sehr nahe gegangen, weil eben sie, ja, dann steht da jemand vor dir und du hast auch so diese ganze Traurigkeit dieser ganzen Geschichte. Da kommen ja Geschichten, da kommen ja auch sagen wir mal, traurige Erlebnisse, da kommen ja viele Erlebnisse zusammen. Und das kann ich sehr stark nachempfinden. Und das ist eins der, sagen wir mal, der härtesten Dinge für mich, weil ich da das nachzuspüren, wenn man relativ viel Empathie hat, ist das dann schwierig, das irgendwie zu trennen. Ne? Ja.
Mhm. Ja. Ich möchte ungern, weil wir so zum Ende kommen müssen, was die Zeit angeht, aber ich möchte ungern mit so einem ganz, ganz schweren Thema enden. Fällt dir noch was richtig Schönes ein? Neben dieser Ritze-Geschichte, was dich vielleicht auch in einem Gespräch oder so oder irgendwer, der vielleicht auch durch dich vermittelt im Leben, das einfach wieder die Kurve gekriegt hat oder so, irgendein tolles Erlebnis.
Ja, ja, also eine Sache war sehr schön. Ich hatte auch anfangs in einem kleinen Club mal Gottesdienste oder so Musikveranstaltungen gemacht. Da war eine Bedienung, mit der hatte ich gesprochen, sage ich, ich möchte hier Musik, christliche Sachen machen. Und sie war dann ja immer dabei, weil sie da auch die Bar bediente. Und dann sagte sie mir hinterher, als ich von dir gehört habe, musste ich eigentlich, fand ich das lustig, was du hier vorhast, weil ich es ja so ein bisschen lustig fand. Und nachdem ihr hier wart, habe ich gemerkt, wir brauchen das, was ihr hier macht. Das war ganz toll, also ganz ehrlich, ja, dass das eigentlich ein Geschenk ist, was wir hier machen. Und das Zweite ist wirklich auch, die Gottesdienste sind wirklich so ein Ort, an dem die Leute sagen, es hat mir gut getan. Einige sagen sogar auch, ich habe ein Stück weit auch vom christlichen Glauben gelernt, Inhalte. Weil, wie gesagt, wie wir schon besprochen hatten, das ist ja gar nicht mehr so präsent in den Köpfen vieler. Und diese Freude, auch dieser Spaß an der Sache, den die Leute haben, das ist etwas, was mir auch immer wieder zeigt, hey, mach das weiter. Also das ist was ganz Schönes, Unbeschwertes, unabhängig von den Themen, die jeder so mit sich trägt. Wenn die Leute diese Gottesdienste besuchen, auch wenn sie die Inhalte nicht für sich so sehen, sagen sie, das war was Schönes. Und das ist doch wirklich ein Kennzeichen dieser Arbeit.
Mhm. Ja. Wo sind demnächst Gottesdienste geplant? Ist schon wieder irgendwas terminiert?
Ja, am 2. Advent machen wir wieder in Susis Schauber einen Gottesdienst. 17:30 machen wir auf, 18 Uhr beginnt's.
Ein Weihnachtsgottesdienst sozusagen.
Ja, genau. Im Advent haben wir ja immer was. Ne? Ja. Also haben wir seit Jahren schon was. Das ist der 7. Dezember.
Ja, schön.
Ja, und im Oktober wollen wir, aber da haben wir den Termin noch nicht. Das wird ein Donnerstagabend. Da wollen wir in der Grizzly Bar ein Gospel Jam machen. Das hat sich so ergeben, dass da wirklich mehr so die Musiker im Zentrum sind. Da gibt es immer auch eine kleine Ansprache. Aber da gibt es verschiedene Musiker, die dann jammen. Ja, und das ist dann auch so eine ganz nette, coole, fröhliche Sache.
Ja, schön. Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Danke, gleichfalls. Danke, Wiebke.
Super. Sehr gern.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkieztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führung. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkieztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.